Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 3. Organisationsentwicklung in der Erwachsenenbildung. Die eigene Bildungseinrichtung immer wieder auf aktuelle und zukünftige Anforderungen hin auszurichten, ist eine Mammutaufgabe. Und vor allem ist es eine sehr individuelle Angelegenheit. Denn natürlich gibt es allgemeine Empfehlungen, zahlreiche Regalmeter an Fachliteratur und auch Schlagwörter wie Agilität und flache Hierarchien. Doch wie man das passende Rezept für die eigene Organisation findet, das ist gar nicht so einfach. In dieser dritten Staffel von Epale Insights wird deshalb im Rahmen von 5 Folgen das Thema Organisationsentwicklung in der Erwachsenenbildung aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Dabei gibt es neben einer thematischen Rahmung und praktischen Tipps auch ausführliche Einblicke in 3 Erwachsenenbildungseinrichtungen. Folge 5. Die Quintessenz. Strategien, Tipps und Tricks für gelungene Organisationsentwicklung. Erwachsenenbildung, Wandel und Organisationsentwicklung. Ein spannendes Thema und zugleich eine grundlegende und dauerhafte Aufgabe, wie Dr. Julia Koller, Juniorprofessorin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, konstatiert.
Also Erwachsenenbildung ist von jeher auf Wandel ausgerichtet. Also Erwachsenenbildung befördert gesellschaftlichen Wandel, das ist die Aufgabe von Erwachsenenbildung und ist gleichzeitig immer von ihr betroffen. Also ist immer schon in diesem Wechselverhältnis, nicht einfach nur, weil Gesellschaft sich per se wandelt, sondern einfach als Grundbedingung das ist ihre Aufgabe, ihre Legitimation, Wandel irgendwie herzustellen, zu befeuern und von ihr betroffen zu sein. Und eben gleichzeitig dann auch so das individuelle Lernen zu befördern innerhalb ihrer eigenen Einrichtung.
Doch was genau bedeutet es eigentlich, eine erwachsenenpädagogische Organisation zukunftsfit aufzustellen? Thorsten Denker beschreibt es auf Basis seiner Erfahrung in der VHS im Landkreis Gießen so.
Aus meiner Sicht bedeutet zukunftsfit, eine schnelle Reaktionsfähigkeit zu haben auf 2 Ebenen. Auf der inhaltlich-programmatischen, also auf der Ebene, was für Bildungsthemen wollen wir bespielen. Und ich glaube, das haben wir echt ganz gut hingekriegt, dass wir recht kurzfristig auch Themen setzen können. Auf einer zweiten Ebene für eine zukunftsfitte Volkshochschule, da geht es, glaube ich, schon auch darum, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie schnell kann man auch Organisationsveränderungen vornehmen.
Im Vergleich zu VHS im Landkreis Gießen mit 15 Mitarbeitenden ist das Paritätische Bildungswerk mit mehr als 200 Mitarbeitenden riesig. Doch auch Frauke Felix schließt sich Thorsten Denker an.
Also zukunftsfit zu sein, wenn ich das jetzt so auf also ein paar Schlagwort bringen würde, dann heißt es erstmal dafür zu sorgen, sehr flexibel, agil und wendig zu sein. Ich finde, das ist eine wahnsinnig große Anforderung an viele Einrichtungen, aber auch an Bildungseinrichtungen, das zu sein und das sind zu bleiben. Also wir sind ja auch mit 200 Mitarbeitenden kein kleiner Bildungsträger und es ist ganz essentiell, dass wir nicht zu so einem trägen Tanker werden. Ich glaube, das wäre unser Untergang. Ne? Das heißt, wir müssen uns so organisieren, dass wir nicht schwerfällig werden, dass wir nicht langsam werden. Und das heißt auch, diesen Prozess weiterzuführen und weiter zu bestärken, Verantwortung und vor allem auch Entscheidungsbefugnisse auf viele Personen zu verteilen und dann den Rahmen zu bieten, als Geschäftsführer auf gar keinen Fall in irgendein Micromanagement zu verfallen, sondern sehr viel auch in die Teams zu geben, an Entwicklungsmöglichkeiten, an Entscheidungsmöglichkeiten.
Was die 3 Praxisbeispiele aus dem Paritätischen Bildungswerk Bremen, der Volkshochschule im Landkreis Gießen und der Volkshochschule Ulm zeigen, ist, wie unterschiedlich Prozesse der Organisationsentwicklung umgesetzt werden können, obwohl sich auch Parallelen zeigen. Doch was braucht es noch, um als erwachsenenpädagogische Organisation zukunftsfit zu sein? Das Verhältnis zur Umwelt ist auf jeden Fall ebenfalls wichtig.
Wenn man nicht in der Lage ist, auch nach außen zu schauen, dann kann man das nicht in der Organisation umsetzen.
So bringt es Julia Koller auf den Punkt. Und sie ergänzt weiter.
Ich glaube, man braucht Mittel, um eben sich seiner selbst, seiner Zielorientierung auch immer wieder klar zu werden. Also sowas wie Selbstbilder oder die eigene Organisationskultur zu stärken.
Und auch Wissenstransfer und Wissensmanagement spielen eine entscheidende Rolle.
Wie kann denn aus individuellem Wissen von Organisationsmitgliedern, von MitarbeiterInnen, wie kann denn eigentlich aus diesem Wissen sowas wie organisationales Wissen werden? Das ist ja also nicht nur wahnsinnig spannend, sondern auch total voraussetzungsvoll. Wie kann das eigentlich passieren? Nur weil ich als Mitarbeiterin etwas gelernt habe, heißt das noch lange nicht, dass die Organisation das dann auch lernt. Dafür braucht es Strukturen, genau.
Eine Austarierung der Geschäftsbereiche ist ebenfalls wichtig, so betont es Frauke Felix.
Und da ist mir das auch nochmal so deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass wir den Weg weitergehen und da so breit aufzustellen, dass es bricht an einer Stelle ein und das wird ja immer wieder passieren. Also wer sich diesen Kontext bewegt, weiß das ja auch. Man muss ja immer damit rechnen, dass gerade irgendeine Behörde will sparen, irgendwo ist Haushaltsnotlage. Ein Bereich bricht ein. Das ist auch immer schwierig oder schlimm, aber es darf nie existenziell werden. Und das, finde ich, gehört zu Zukunftsfitness dazu, dass man so aufgestellt ist, dass es nicht existenziell wird, wenn es an einer Stelle wegbricht.
Doch was kann darüber hinaus noch beobachtet werden? Als selbstständiger Organisationsberater ist Henrik Epe deutschlandweit in sozialen Organisationen tätig und begleitet Teams dabei, die Zukunftsfitness ihrer Einrichtung sicherzustellen. Er blickt hier also auch noch einmal über den Tellerrand der Erwachsenenbildung hinaus und formuliert:
Naja, eine der zentralen Strömungen oder sagen wir mal Themen, die in diesem gesamten Kontext eine hohe Relevanz hat, ist das Thema Fachkräftemangel. Der betrifft die Einrichtungen und Organisationen, die explizit ja darauf angewiesen sind, dass Menschen mit Menschen arbeiten. So große Strömungen sind natürlich dieses Thema rund um Digitalisierung, aber dann auf einem neuen Level, wenn man das ganze Thema KI hinten dran legt und so diese Frage stellt, ja, welche Auswirkungen hat das denn auf diese, sagen wir mal, spezifischen Organisationen, die da dahinter sind? Insgesamt, ja, stelle ich da schon fest in diesen Kontexten, dass es so eine, sagen wir mal, gewisse Depression gibt in dem Kontext, was vielleicht auch als Strömung bezeichnet werden kann, also so eine Krisenstimmung in dem Ganzen, ja, zurückgehende finanzielle Mittel, weil die meisten von diesen Einrichtungen ja irgendwie auf externe Kostenträger angewiesen sind, also auch Volkshochschulen sind abhängig ja quasi von Geldgebern, Kommunen, den Trägereinrichtungen, genauso wie in der sozialen Arbeit auch.
Das sind natürlich große, übergreifende Themen, die aus der Umwelt heraus auf die Organisation einwirken und natürlich Auswirkungen auf die konkreten Handlungsspielräume haben. Wenn wir hier nochmal zurückschauen, wäre die VH Ulm so schnell so weit gekommen, wenn es keine Fördermittel für den agilen Prozess gegeben hätte? Und wäre die VHS im Landkreis Gießen so schnell so weit gekommen, wenn es nicht vorher einen Generationenwechsel im Team gegeben hätte? Und wäre im Paritätischen Bildungswerk Bremen ohne den Leitungswechsel und ohne Doppelspitze in den letzten 6 Jahren so viel in Bewegung gekommen? Die Gründe dafür, dass Prozesse sich gut entwickeln, sind immer individuell. Und manche Organisationen haben es vielleicht auch schwerer als andere. Doch wie geht Henrik Epe damit um?
Ja, ich finde das interessant, weil da, also das, was ich oft erlebe, ist, dass die Einrichtungen beziehungsweise die Personen, auch mit denen ich dann arbeite, schnell in so ein Jammertal abdriften. Die Rahmenbedingungen sind schwierig, die Finanzierung ist schwierig, die Fachkräfte fehlen und so weiter. Und dann taucht man sehr schnell ab in so ein gegenseitiges, und wie schlimm ist alles und so weiter und so weiter. Mein Versuch an der Stelle ist eben immer die Frage zu stellen, ja, und wo, an welchen Stellen können wir denn gestalterisch tätig werden? Also wo können wir sozusagen in etwas, sagen wir mal, Proaktives reinkommen, damit wir nicht in diesem Jammertal verhaften? Und an den Stellen gibt es eben gerade aus Perspektive der Organisationsentwicklung einige Stellschrauben, wo es wirklich lohnenswert ist, da hinzuschauen und zu sagen, wo, an welchen Stellschrauben können wir denn da drehen? Ganz konkret ist es dann so diese Frage, ja, welche Zielsetzung verfolgen wir eigentlich heute und in Zukunft? dieses Festhängen an dem, was man nicht ändern kann und trotzdem darüber zu jammern, saugt ja im Grunde genommen einfach nur Energie ab an den Stellen. Ja, es passiert wenig, aber es wird viel Energie reingegeben quasi. Und diesen Blickwechsel vorzunehmen hin zu dem, was gestaltbar ist in Organisationen, das führt schon dazu, dass es eine Motivation gibt, Dinge wieder selber in die Hand zu nehmen. Also sozusagen eigenverantwortlich tätig werden zu können.
Unabhängig von extern begleiteten Workshops ist das sich wieder herausarbeiten aus einem Jammertal natürlich auch Führungsaufgabe. Und zugleich fällt die Arbeit nach vorn so schwer, wenn es im Team viele Widerstände gibt. Dies führt häufig zu Frust und auch dazu, Widerstände per se zu verteufeln. Hendrik Epe hat hingegen einen anderen Blick auf diese vermeintlichen Blockaden.
Ja, ist ein interessantes Thema insgesamt, Widerstände. Also es wird ja erstmal sozusagen, ist es so ein Narrativ, ja, Widerstände gehören halt zur Veränderung dazu und ist ja auch nachvollziehbar, wenn etwas verändert werden soll, dann sollte man ja auch etwas anders machen, ja, so. Und das kennen wir alle aus dem eigenen Erleben. Wir haben alle unsere Muster, unsere eingeschliffenen Routinen, unsere Abläufe vom Duschen und Zähneputzen morgens angefangen über, was weiß ich, den ersten Kaffee, den wir unbedingt brauchen. Also, ja, so diese Routinen, die da sind. Und wir wissen alle selber von uns selber, dass es super schwierig ist, sozusagen diese Abläufe zu verändern. Und damit ist es natürlich erstmal auch wieder ein Aufwand, der sozusagen reingesteckt werden muss in Veränderung, damit nachher etwas anders gemacht werden kann. Und ist diese Perspektive darauf, naja, die Mitarbeitenden, die sozusagen in Widerstand gehen gegen eine Veränderung, haben in den allermeisten Fällen ja gute Gründe dafür, warum sie sozusagen eine Veränderung eher skeptisch gegenüberstehen oder dass eher nicht mitgehen und so weiter. Und an den Stellen finde ich es schon immer hochgradig spannend, da genauer hinzuschauen. Ja, was heißt denn Widerstand an der Stelle? Also nicht nur zu sagen, oh, die Mitarbeitenden machen nicht mit und die haben keinen Bock und wie blöd sind die denn? Die müssen doch wissen, das und so weiter und so weiter. Sondern hinzuschauen, ja, und warum? Was sind denn die Gründe, die die haben? Und da sozusagen diese Veränderung nicht mitgehen. Und manchmal kommen daraus dann eben ganz neue Ideen und Erkenntnisse raus, wo man irgendwie sagen kann, ja, okay, damit kann man dann wieder wunderbar arbeiten.
Hier sind also kommunikative Aushandlungsprozesse gefragt, um schließlich gute und für die Organisation passende Lösungen entwickeln zu können. Was eine Führungskraft hier noch tun kann, ergänzt Julia Koller.
Aber ich denke, Führung oder Leadership sind da nochmal ganz zentrale Themen. Also die Frage von, wie baue ich in meiner Organisation Strukturen, die Lernen ermöglichen, nicht nur von Teilnehmenden, sondern auch von der Organisation. Und da gibt es massive Herausforderungen, die das eben auch verhindern. Ne? Und da ist Vertrauen sicherlich eines der großen Themen. Kann ich überhaupt als Mitarbeiterin mich mit was Neuem beschäftigen und kann ich mich trauen, das dann auch in meiner Organisation weiterzutragen? Oder es wird an bestimmten Stellen gestoppt und wird nicht weitergetragen.
Einen sicheren Rahmen bieten, eine offene Vertrauens- und Fehlerkultur leben, gar nicht so einfach, wenn sich Krisen häufen und die Entwicklung immer schneller wird. Für Hendrik Epe ist es
dieser Aspekt des kontinuierlichen oder dieser kontinuierlichen Entwicklung, also Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, immer wieder innezuhalten und zu reflektieren, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, also dafür braucht es ja nicht zwingend jemand von außen. Es braucht aber intern also eine möglichst hohe Offenheit zu sagen, ja, wir sprechen auch Dinge an, die hier vielleicht nicht so gut laufen. Das hängt dann wiederum sehr, sehr stark an, aus meiner Perspektive zumindest, sehr, sehr stark an den Führungskräften, die es schaffen sollten, eben so eine möglichst offene Kultur zu schaffen, so dass man eben auch Dinge ansprechen kann in solchen Reflexionsrunden.
Dazu gehören auch verlässliche Besprechungsstrukturen, wo neben den Meetings zum Tagesgeschäft auch Termine enthalten sind, in denen gemeinsam über die Zusammenarbeit und die zukünftige Entwicklung reflektiert werden kann.
Wenn wir solche Strukturen in der Organisation schaffen, also ja, wenn wir sagen, okay, wir treffen uns alle 3 Monate, schauen auf das, was in den letzten 3 Monaten passiert ist, entscheiden darüber, wie es weitergeht, dann sollte man sich auch an das, was man vorher entschieden hat, tatsächlich halten. Also nicht, jetzt ist eigentlich was Wichtigeres dazwischen gekommen und jetzt lassen wir es mal ausfallen und dann kommt das bestimmt irgendwann wieder, sondern diese Entscheidungen, die man getroffen hat, auch tatsächlich einzuhalten und diese Regeln oder Strukturen, Prozesse dann auch tatsächlich zu befolgen. Ja, so, sonst wabert das wieder relativ schnell auseinander.
Doch welche Rolle kann eine externe Begleitung hier spielen? Und welche Funktionen können auch ein- oder zweitägige Workshops erfüllen? Wichtig ist, diese nicht zu überfrachten, findet Henrik Epe.
Was aus meiner Sicht gerade in diesen, sagen wir mal, eintägigen oder kurzen Workshops enorm hilft, ist nicht im Workshop schon diese nächsten Schritte festzuklopfen. Das haben wir oft so, dieses Ding, am Ende des Workshops wird es irgendwie hektisch, weil unbedingt ein Ergebnis quasi dann irgendwie erzeugt werden muss. Wer macht was bis wann? Ja, so, dann muss man eine Tabelle haben, wo genau drinsteht, wer welche Aufgaben hat und so weiter. Das zerstört aus meiner Perspektive oft eben die Wirksamkeit von solchen Workshops, weil erst sozusagen im Nachgang, im Setzen lassen, im vielleicht auch nochmal Reflektieren von den Inhalten, die da waren, dann quasi sozusagen die Übertragungsleistungen viel besser gelingen können. Das würde bedeuten, kurzer Workshop, Inhalte passend sozusagen auf das Thema, was da ist, Anregungen mitnehmen, auch gemeinsam diskutieren, kritische Aspekte mit reinnehmen und so weiter. Und im Nachgang dann vielleicht organisationsintern nochmal eine kleine Runde zu machen, was weiß ich, ein Workshop oder eine digitale Konferenz, wie auch immer, um die Ergebnisse oder das, was im Workshop gewesen ist, aufzuarbeiten und sich mehr Zeit sozusagen dafür zu nehmen, dann wirklich in die nächsten Schritte reindenken zu können.
Und ein weiterer Punkt liegt ihm besonders am Herzen. Veränderung braucht Zeit und Ressourcen.
Wenn Veränderung, dann ist immer dieser Aspekt dabei, das kostet erstmal Energie. Also sozusagen, da muss erstmal Aufwand reingesteckt werden, damit man sozusagen die Routinen verändert, die Regeln, die Vorgehensweisen verändert und so weiter. Da muss man was reinstecken. Wenn ich aber eine Organisation habe, die quasi schon 120% ausgelastet ist, also ich kenne das eben ja im Pflegekontext, im Erziehungskontext, auch ja im Bildungskontext, Fachkräftemangel und so weiter, dann noch zu sagen, und jetzt machen wir Veränderung und müssen erstmal wieder Energie investieren, ja, wo soll die denn herkommen? Und an der Stelle eben zu sagen oder zu überlegen, ja, und was können wir nicht mehr tun, damit sozusagen wieder Freiraum da ist.
Exnovation heißt der Fachbegriff dafür. Das Gegenstück also zur Innovation. Denn Entwicklung und Zukunftsfitness sind immer auch mit Abschieden verbunden. Von einem Konzept, einer Strategie, von Technik, manchmal auch von Personen und Orten. Das ist nicht immer leicht, setzt jedoch unglaublich viel Energie frei. Und wenn wir auf den Anfang dieser Folge zurückschauen, auf die Aussage von Julia Koller, dass Erwachsenenbildung immer auf den Wandel ausgerichtet ist, so passt auch das Zitat des Komponisten Gustav Mahler zum Abschluss wunderbar. Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.